71.
1908, der Kuss, goldene Vieldeutigkeit. Eng aneinander gedrückt knien ein Mann und eine Frau auf einem üppigen Blütenteppich aus zahlreichen lieblichen lilafarbenen blauen und gelben Blumen. Diese Blumenwiese endet abrupt bei etwa 3/4 der Bildbreite und fällt dann scharf wie eine Klippe nach unten hin ab. Der Hintergrund des Bildes ist in einem bräunlich-güldenen Ton gehalten, von kleinen gelben Punkten durchsät, an einigen Stellen dunkler schattiert. Das Ganze wirkt kupfrig-golden und erinnert an byzantinische Kunst. Das Paar ist mittig im Bild platziert, links der Mann, der möglicherweise steht, vielleicht aber auch kniet, seine Füße sind nicht zu sehen und die Vermischung von zwei- und dreidimensionaler Darstellung im Bild lässt mehrere Interpretationen zu. Rechts kniend die Frau, an ihn geschmiegt, vielleicht hingebungsvoll, vielleicht aber auch hilflos. Ihre Füße sind dargestellt, ihre Fußsohlen verlaufen in einer Linie mit der Klippenkante, stützen sich ihre Zehen daran ab oder krallen sie sich an dem Abgrund fest. Plastisch dargestellt sind von der Frau. Der Kopf mit rotbraunen Haaren in vager Länge, sie könnten kurz, aber genauso gut hinten zu einer Steckfrisur gearbeitet sein, das Gesicht dem Betrachter zugewandt, allerdings mit geschlossenen Augen, die Unterschenkel und die Füße sowie die Arme. Beim Mann, der Kopf mit schwarzen Haaren von hinten sowie ein ganz schmaler Teil des Gesichts, der lange breite Hals und die Hände. Der Rest des Bildes ist zweidimensional, flach, in üppigem Gold und mit viel Ornamentik. Das Gewand des Mannes in Gold mit Rechtecken aus Schwarz, Weiß, Grau und Braun. Das Kleid der Frau ebenfalls in der Grundfarbe Gold. Die Körper verschmelzen dadurch förmlich ineinander, mit Blumenfeldern geschmückt, was eine zusätzliche Destabilisierung der menschlichen Silhouette bewirkt. Beide sind eingefasst in eine Art Mantel oder Umhang oder gar Brautschleier, wieder aus Gold, diesmal mit Spiralmustern verziert. Erneut mehrdeutig, ist das Paar darin geborgen oder gefangen? Fäden aus dieser Umfassung fließen über die Knöchel der Frau, beinahe wie Fesseln, den Abhang hinunter. Der Kopf der Frau ist seitlich nach rechts gebogen und bildet einen rechten Winkel. Eine sicherlich nicht sehr bequeme Position. Gestützt oder fixiert wird ihr Gesicht von den Händen des Mannes. Ihre linke Hand liegt auf seiner rechten, wieder ist nicht eindeutig klar, ob zärtlich oder kraftlos. Ihren rechten Arm schlingt sie um seinen Nacken. Die Finger ihrer Hand sind ineinander verkrallt. Die Köpfe der beiden sind umkränzt, seiner in grün, vielleicht mit Efeu, ihrer mit einem Blumenkranz. Der Kuss ist wohl eines der berühmtesten Werke der Kunstgeschichte, nicht nur der österreichischen. Durch zahlreiche Reproduktionen ist dieses Bild auch Menschen bekannt, die sich sonst nicht so sehr für Kunst interessieren. Gustav Klimt malte es in der ersten Jahreshälfte 1908 und vollendete es 1909, in einer Zeit, die auch als seine goldene Phase bezeichnet wird und aus der seine populärsten Arbeiten stammen. Klimt selbst nannte das Bild das Liebespaar. Der heute gängige Titel Der Kuss kam erst später auf und, da man diesen Kuss auf dem Gemälde in Wahrheit gar nicht sieht, darf man hinterfragen, ob der Mann die Frau hier wirklich küsst. Überhaupt ist das quadratische Ölgemälde mit den Maßen 180 x 180 cm für Interpretationen weitaus offener, als gemeinhin wohl angenommen wird. Möglicherweise stellt es Klimt selbst und seine Lebensgefährtin, die Modedesignerin Emilie Flöge, dar und ist damit Sinnbild einer realen innigen Beziehung, die viele Jahre und bis zum Tod des Künstlers andauerte. Doch Gustav Klimt hatte zahlreiche Beziehungen und über ihre Innigkeit können wir nur spekulieren. Jedenfalls gelten 6 uneheliche Kinder von 3 Partnerinnen als gesichert.
Möglicherweise ist das Gemälde auch eine Allegorie auf die Liebe an sich, im klassisch tradierten Gegensatz von schöner, blasser, sich hingebend liebender Frau zum starken, begehrenden Mann. Der aktive, küssende Mann und die passive, laszive, sich an ihm festhaltende Frau. Auf der einen Seite ist die Frau vom Mann begrenzt, auf der anderen vom güldenen Umhang, während dem Mann zumindest eine Seite hin zur Welt offen bleibt. Er, gewandet in die klaren, strengen Linien von Rechtecken und Quadraten, sie, weiblich verspielt in kreisrunder Blumenornamentik. Das üppige Blattgold des Gemäldes könnte gleichermaßen für Sinnlichkeit, Lust und Glück wie auch für den sprichwörtlichen goldenen Käfig stehen.
Möglicherweise geht es in dem Gemälde auch um ein neues Verständnis des menschlichen Individuums. Der Mann, sein Antlitz ist nicht zu erkennen, auch die Standbeine sind ihm abhanden gekommen, an seinem starken Nacken hängt die Geliebte und er umklammert ihr Gesicht sehnsuchtsvoll. Die Frau, als Individuum dargestellt, sich vom Abgrund abstoßend, mit der Natur verbündet und vereint, in sich versunken, sie scheint ihren männlichen Partner nicht zu brauchen und zieht ihn doch zu sich heran.
Möglicherweise bildet das Paar aber auch in erotischer, verschmolzener Sinnlichkeit, umfangen vom göttlichen Glanz der Goldtöne, eine neue, moderne Glorifizierung der Liebe und der Geschlechterrollen ab. Unvergängliche Liebe, angedeutet in den zahlreichen Unendlichkeit symbolisierenden Spiralmustern, bei gleichzeitiger Endlichkeit allen Seins vor der scharfen Kante des Abgrundes.
Kunstgeschichtlich fällt das Werk jedenfalls in die Zeit des Jugendstils, der in Österreich durch die Wiener Sezession eine besondere Prägung erfahren hat, die wiederum maßgeblich von Gustav Klimt beeinflusst worden ist. Der Ausdruck Jugendstil geht zurück auf die Münchner Kulturzeitschrift Jugend. Die Strömung verstand sich als Gegenbewegung junger KünstlerInnen zum rückwärtsgewandten Historismus, aber auch zur als seelenlos verstandenen Industrialisierung. Gesellschaftsgeschichtlich war es die Zeit der Belle Epoque, die Zeit der Jahrhundertwende, in der im europäischen Raum das Bürgertum zu Freiheit und Reichtum gelangte, mit der Industrialisierung allerdings auch eine kulturelle Verarmung befürchtet wurde. Typisch für den Jugendstil sind dekorativ geschwungene Linien sowie großflächige florale Ornamente, wobei nicht vergessen werden darf, dass der Jugendstil keineswegs eine in sich geschlossene Bewegung war. Es handelte sich dabei nämlich um eine Reihe von teilweise divergierenden Strömungen in Europa, die sich allenfalls in der Abkehr vom Historismus wirklich einig waren, also die bisher gängige Nachahmung historisch überlieferter Formvorbilder ablehnten. Eines der zentralen Anliegen des Jugendstils war der sogenannte moderne Stil, der Stil unserer eigenen Zeit. Ganz passend dazu der Wahlspruch, der in goldenen Lettern unterhalb der Kuppel des Ausstellungsgebäudes der Wiener Sezession prangt. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Unter Sezession, von lateinisch secessio für Abspaltung, Absonderung, versteht man in der Kunst die Abwendung einer Künstlergruppe von einer als nicht mehr zeitgemäß empfundenen Kunstrichtung und Gustav Klimt war eines der Gründungsmitglieder dieser Wiener Sezession. Gustav Klimt wurde 1862 im Baumgarten bei Wien, dem heutigen 14. Wiener Gemeindebezirk, als zweites von 7 Kindern eines aus Böhmen stammenden Goldgraveurs geboren. Er sollte erst den Beruf des Vaters erlernen, erhielt jedoch ein Stipendium, sodass er 1876 bis 1883 an der Wiener Kunstakademie studieren konnte. In den 1880er Jahren arbeitete Gustav Klimt mit seinem Bruder Ernst und dem Künstlerkollegen Franz Matsch in einer als Künstlerkompanie geführten Ateliergemeinschaft. Die Kompanie gestaltete unter anderem Deckengemälde in der Wiener Hermesvilla, die Deckenfresken in den beiden Stiegenhäusern des Burgtheaterneubaus und Bilder im Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums in Wien. 1891 wurde Gustav Klimt Mitglied der Genossenschaft Bildender Künstler Wiens. 1892 starb im Juli sein Vater, im Dezember sein jüngerer Bruder Ernst. Am 24. Mai 1897 trat er aus dem Künstlerhaus aus und gründete gemeinsam mit anderen Künstlern eben die Wiener Sezession, deren erster Präsident er von 1897 bis 1899 war. 1894 erhielt Gustav Klimt vom K&K-Unterrichtsministerium den Auftrag, gemeinsam mit Franz Matsch die Decke im Gebäude der neu errichteten Universität mit Gemälden auszugestalten. In den ihnen aufgetragenen Bildern sollten die einzelnen Fakultäten präsentiert werden: die Medizin, die Philosophie, die Theologie und die Jurisprudenz. Da Klimts Entwürfe aber nicht den konservativen Erwartungen der Auftraggeber entsprachen, lehnten 87 Fakultätsmitglieder seine Vorschläge ab. Auch die staatstreue Presse übte heftige Kritik an Klimts Werk. Nach dem Wiener Skandal um das erste Bild, Philosophie, das bei der Pariser Weltausstellung mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde, war Klimt bei Medizin und Jurisprudenz malerisch noch weniger kompromissbereit als zuvor. Seine Darstellung einer nackten Schwangeren zum Thema Medizin wurde als obszön beschimpft. Im Jahr 1905 trat Klimt von diesem Auftrag des Ministeriums zurück und retournierte mit Hilfe privater Gönner das bereits erhaltene Honorar. Leider wurden alle drei Bilder im Jahr 1945 infolge eines nicht geklärten Brandes auf Schloss Immendorf in Niederösterreich, das als Kunstdepot gedient hatte, vernichtet. Wie diese Gemälde mit ihren kräftigen Farben wirklich ausgesehen haben, ließ sich anhand von Schwarz-Weiß-Fotografien aus den frühen 1900er Jahren nur erahnen, bis heute. Denn, geleitet von der Expertise des international renommierten Klimt-Forschers und Kurators am Wiener Belvedere, Dr. Franz Mohler, konnte das Team des Google Arts and Culture Lab im Jahr 2021 Machine Learning einsetzen, um zu rekonstruieren, welche Farben Klimt für die Fakultätsbilder verwendet haben könnte. Gustav Klimt war zu Lebzeiten ein heiß diskutierter, aber auch sehr erfolgreicher und einflussreicher Maler. Er wurde beschimpft und umschwärmt und gibt bis heute Rätsel auf. Klimt erlitt am 11. Jänner 1918 in seiner Wohnung in der Wiener Westbahnstraße einen Schlaganfall und starb noch vor Kriegsende am 6. Februar 1918 im Allgemeinen Krankenhaus im 9. Wiener Gemeindebezirk, nachdem er sich dort mit einer grippösen Lungenentzündung infiziert hatte. Bestattet wurde er auf dem Hitzinger Friedhof im 13. Bezirk in Grab Nummer 194. Das Liebespaar, den Kuss, hatte nach der Kunstschau Wien des Jahres 1908 das damalige kaiserlich-königliche Ministerium für Kultus und Unterricht für die hohe Summe von 25.000 Kronen erworben und an die 1903 im Sommerschluss des Prinzen Eugen eingerichtete neue Galerie, die heutige österreichische Galerie Belvedere, übergeben, wo es bis heute ausgestellt und von vielen BesucherInnen bewundert wird.